Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Am Mikrofon ist Yvonne Dünser. Nach wie vor malt er. Nach wie vor setzt er sich kritisch und engagiert mit der Welt auseinander. Nach wie vor freut er sich über Erfolg und leidet er unter Missachtung. Nach wie vor ist der Hans Erni einer der grossen Schweizer Zeitgenossen. Nach wie vor heisst, nach 101 Jahren Leben, am 21. Februar hat er den sehr Hochgeburtstag gefeiert. Im heutigen «Menschen und Horizonte» hören Sie das Gespräch, das Hans-Peter Gschwend mit dem Hans Erni Mitte Februar 2009 geführt hat, zu seinem 100. Geburtstag. Menschen und Horizonte auf dem Eis, heute mit dem Hans Erni. Das Gespräch ist anlässlich von seinem 100. Geburtstag entstanden, vor 1,5 Jahren also. Am 21. Februar 1909 ist er zu Luzern auf die Welt gekommen, als Sohn von einem Schiffsmaschinist und einer Bauerntochter. Nach mittlerweile 101,5 Jahren Leben ist er einer der bekanntesten Schweizer als Maler, Zeichner, Grafiker, Bildhauer, Buchillustrator. Was man weniger weiss, sein Leben lang und heute noch denkt der Hans Erni kritisch über die Welt nach. Und was man vielleicht noch weniger weiss, der Hans Erni hat sein Berufsleben nicht als Maler angefangen, wie er Hans-Peter Gschwend erzählt hat.
Ich habe dort in einem Architekturbüro Lehrzeit gemacht, wo ich faktisch also Häuser gebaut habe mit den Mansardendächern und so weiter. Ich habe Wettbewerb gewonnen für den Architekt. Und man kann in der Küsnacht die Häuser noch anschauen, die ich gezeichnet habe. Denn ich habe relativ gut gezeichnet. Und einfach zwischendrin bin ich jeweils in die Kunstgewerbeschule. Der Direktor von Moos war dort der Chef. Und der hat mich relativ gut mögen und hat mit mir allerlei durchgeführt. Zum Beispiel versucht, ein Zimmer den Verputz abzuschlagen und Fresken in einem Zimmer machen.
Typisch für Hans Ehrn ist auch dann, er hat nicht nur gemacht, was man von ihm als Bauzeichner verlangt hat, er hat sich gerade grundsätzlich mit der Avantgarde von der damaligen Architektur auseinandergesetzt.
In der Zeit, in der ich bei dem Architekt gearbeitet habe, in dieser Zeit habe ich für mich die ganze Literatur durchgearbeitet. Und Sie sehen hier, ich habe in meinem Haus habe ich den letzten Detail einfach in der geistigen Art, wie ich mir Corbusier eigentlich vorgestellt habe und wie ich ihn eigentlich empfunden habe. Das wollte ich selber verwirklichen.
Und in dem grümigen, hellen Haus auf dem Vierwaldstättersee, wo der Hans Ehrni sich nach der Bauphilosophie von Le Corbusier gebaut hat, lebt er noch heute. Und dort hat auch unser Gespräch mit dem 100-Jährigen stattgefunden. Das Haus ist aber das letzte, das er als autodidaktischer Architekt gebaut hat.
Der wichtigste Grund dafür, dass ich von der Architektur weggekommen bin, ist die Teilung der Architektur vom Entwerfen und vom Abschließen der Baurechnungen. Die Baurechnungen, das ist etwas Entsetzliches. Aber die Architektur selber ist für mich auch heute noch ein Lieblingsaspekt.
Noch vor der Architektur hat Hans Ehrni eine andere Lehre angefangen. Als Landvermesser, als Geometer. Das heisst, er hat zuerst einmal sehr genau die Gestalt der Welt erfasst, wo nachher die Gestalt vom Bau draufkommt. Beides kann man noch heute in seinem Gestalten erkennen.
Also ich kann natürlich nur weitgehend behaupten, dass die Architektur und alle Vorarbeiten, die ich gemacht habe, die nicht nur mit der Malerei oder mit ihren Zeichnern im Zusammenhang sind geblieben als irgendwelche Strukturgründe. Und so glaube ich, dass außerdem eben auch noch mein Vater, der ja Schiffsmaschinist war und nur für sich zeichnet hat, aber mit Freude uns alle Bücher, die wir hatten, mit den Rändern hat lassen zeichnen. Denn die frühe Jugend hat ja sich in den Ersten Weltkrieg getroffen. Ich war 6, wo der Weltkrieg eigentlich ausgebrochen ist. Und das war nicht eine leichte Zeit, den Weltkrieg durchzubringen, denn unsere Familie, wir waren 10 am Tisch, wo alle Kinder schon da waren. Mein Vater hätte für den Tisch müssen immer vergrössern. Und so sind einfach alle Notgegebenheiten irgendwie mitgekommen ins Gesamtleben. Denn wir haben ja bei Bauern, bei den Verwandten von uns, die im Kanton daheim sind, denn beide Eltern sind ja einer vom Entlebuch und Mutter von Dagmarselle, her in die Stadt gekommen. Und so ist das Bauernleben, das Striegeln von den Tieren, von den Kühen, von den Pferden, das Mähen, all das habe ich gelernt. Das ist ein Teil von mir geworden und ich bin auch dankbar für die Nöte, die ja mir auch etwas gegeben haben. Denn ich glaube, ich hätte die Anatomie und die Liebe zum Tierreich nie in dem Sinn aufgenommen, zeichnerisch, wenn mein Vater uns alle Kinder nicht ins Zeichnen eingeführt hätte.
Mit 19 und dann ging wieder ist der Hans Ehrni ins Ausland, nach Paris vor allem, nach Berlin, nach London, nach Belgien und Italien. Zu Paris hat er die Wegbereiter von dem, was man heute klassische Moderne nennt, kennen und bewundern gelernt. Der Picasso, der Braque, der Kandinsky, der Mondrian vor allem. Bevor der Hans Ehrni seinen eigenen Stil entwickelt hat er Bilder gemalt, was zum Verwechseln am Braque seinen Stilleben gleichen haben. Unter einem Pseudonym François Grec. François aus Bewunderung für die Franzosen, Greg aus Verehrung für die griechische Kunst. Und in die geistige Welt der Griechen hat man in den Zeiten, wo der junge Hans Erni zwischen den Aufenthalten im Ausland zu Luzern gearbeitet hat, einen anderen bekannten Schweizer eingeführt, der Denker und Publizist Konrad Farner. Als bekennender Kommunist hat der Farner sich unter schwierigsten Verhältnissen durchschlagen. Noch relativ gut ist es ihm gegangen, solange er zu Luzern in einer Buchhandlung arbeiten konnte.
Der Konrad Farner war eigentlich ein richtiger Kommunist, ein Theoretiker. Aber er war einer, der gleichzeitig Kenntnis, Grundkenntnis hatte von der Klassik, von der Herkunft, von allem, was Kunst ist. Und in dem Sinn war er für mich für Jahre ein Leitfaden gewesen, denn er war ja bei einem Buchhändler Angestellter und hat alle Übungen, mein Atelier sehr nah von der Buchladen, Stocker, hat er Bücher gebracht, die neuesten, die gegangen sind, und hat nächtelang, also bis im Morgen nie, immer vorgelesen. Für das bin ich dem Dr. Farner also wahnsinnig dankbar, denn er ist mir gegenüber nie nur ein Sozialist-Erzieher gewesen, vielmehr der Mensch, der mir die erste Grundlage der Beziehung zu der antiken Welt gab. Denn die Kunstbetrachtung hat ja ganz langsam auch das Soziale als Teil der Kunst mitgetragen, die Kunst als Ausdruck von der Gesamtgegebenheit vom sozialen Leben.
Also die Kunst als Ausdruck eigentlich von der sozialen Dimension der Welt.
Genau, genau. Denn das ist ja etwas, was mich das ganze Leben durch vielleicht charakterisiert. Was ich gemacht habe, zum Beispiel die vielen Plakate, die ich gemacht habe für die Umwelt, die Erhaltung von der sauberen Umwelt vor 50 Jahren. Das Gewässerschutzplakat, also 60 Jahre, glaube ich schon. Und alle die anderen Plakate bis gegen die Atombombe. All das hätte ja nur können wachsen aus dem Bewusstsein, das sich für die Erhaltung von dieser Umwelt in einem gesunden, menschenwürdigen Sinn für mich ergeben hat.
I cried the day you left me, and I still don't know what kept me from jumping off the highest bridge I know. My poor heart was breaking, I felt lower than a snake, and that is just about low as you can go. I finally stopped my drinking, fell down and started thinking that it don't pay to relive yesterday. I tried to hide my sorrow, started living for tomorrow. I think I'm gonna make it all the way. You hurt me and abused me, took advantage of and used me. I swear it almost made a wreck of me. When I needed your devotion, you were never in the notion. You were colder than an iceberg in the sea. Love to you had lost its splendor. My pride went out the window. When you left me, I kept begging you to stay. But now my heart is healing, and I got a real good feeling. I think I'm gonna make it all the way. My troubles came in bunches. I kept rolling with the punches. You'd shoot me down and I'd get back again. I tried to be your lover, in no time I did discover your loving cup was not for me to win. Your kisses weren't the same, but I kept trying to fan the flame till I just couldn't face another day. You can't blame me for trying, now I've stopped my crying. I think I'm gonna make it all the way. I tried my best to fake it, but a smiling face don't make it, cause in my heart I knew there was no hope. Each place reminded me of the memories of your love,
come right to the end of my rope. That's when I met my new friend. She's just a passing through friend. Treats me like her love is here to stay. And it's working out real well now. You can go to hell now. This time I'm gonna make it all the way. Yeah, this time I'll make it all the way. Yeah, I think I'm gonna make it all the way.
Das ist «Menschen und Horizonte» auf DRS1 mit dem Hans Erni. Eine abgebrochene Lehre als Geometer, eine Tätigkeit als Bauzeichner, künstlerische Impuls in der Kunstgewerbeschule Luzern und dann vor allem zu Paris, Berlin und London. Das sind Grundlagen für die Entwicklung von Hans Erni als Künstler. Als Denker und kritischer und engagierter Zeitgenoss hat er jetzt 101-jährig viel am kommunistischen Publizist Konrad Farner zu verdanken. Aber er ist auch selber als Kommunist brandmarkt worden. So ist 1940 der Auftrag von der Nationalbank zu der Neugestaltung von der Schweizer Banknoten wieder zurückgenommen worden. Trotzdem ist der Hans Erni seinem Lehrer Farner heute noch dankbar. Aber er hat auch die Grenzen von dem seinem Denken erlebt und sich mit der Zeit von ihm abgewendet. Der Farner war als Kommunist ein Ideolog gewesen. Kunst und Ideologie verträgen sich aber nicht. Vor allem widerspricht Ideologie der Überzeugung von Hans Erni, dass das Leben ständige Weiterentwicklung, ständige Evolution ist, wie er im Gespräch mit Hans-Peter Gschwind erklärt.
Wenn etwas, was Sie annehmen, nicht mehr in der Lage ist, zu evoluieren, dann ist es fertig, dann ist es eine Ideologie, eine steife Konzeption von einer Philosophie oder irgendetwas. Aber die Möglichkeit, eben evolutionär zu denken, ist ja weitgehend auch verbunden mit all diesen Theorien. Denn das, was sie haben, heute, zum Beispiel die Idee der AHV, könnte überhaupt nicht realistisch geworden sein, ohne die Vorarbeiten im sozialistischen Sinn. In dieser Art, finde ich, ist das Leben überhaupt nur möglich als Veränderung, als strukturelle Veränderung, die sich alle Tage muss im Individuum bemerkbar machen, um überhaupt lebendig zu sein. Denn nur die Veränderung macht, dass sie lebendig sind.
Jetzt hat man euch aber ja eine Zeit lang als Kommunist apostrophiert und in dem Sinn, was ihr jetzt gerade gesagt habt, eigentlich sehr zu Unrecht.
Ja, absolut zu Unrecht, denn ich kann aufgrund von meiner Freiheit ja keiner Partei angehören. Ich habe nie auch gedacht, dass ich eine Partei mache für irgendetwas. Und in dem Sinn habe ich das Gefühl, dass ich mit meiner Freiheit, die mir angekreidet worden ist, als Kommunismus und gar nicht mit Kommunismus im parteilichen Sinn im Zusammenhang ist, das hat mich für vielleicht 15 Jahre stark belastet. Denn ich bin ja durch einen Bundesrat, damals der Etter, der im Nationalrat gesagt hat, er bekommt keine Aufträge mehr öffentlich. Nicht. Das hat sich eben auf vielleicht 26 Jahre ausgewirkt. Ich habe mich nie aufgehalten an dem Hindernis des Boykotts, denn einesteils haben ähnlich Denkende damals sich kaum können wehren und es hat in Zürich sogar Selbstmörder gegeben. Aus dem einen gleichen Grund, während ich in dem Augenblick, das heisst die Kriegszeit, hatte ich Beziehungen von Amerikanern, die aus der Gesandtschaft zu mir gekommen sind. Und ich hatte dadurch die Möglichkeit gehabt, meine Werke genau so wie viele Werke von Picasso und Braque und Chagall und weisse Kuckuck zur Wiedergabe für Industrie, denn die Industrie hat damals die grossartige Haltung gehabt, Kunst, die individuellen Ausdrucksarten von Menschen, die frei sind, publizieren. Und die Arbeit hätte ich mir eigentlich so überleben und das Bauen von dem Haus und so weiter ermöglicht.
Ihr habt mit dem Konrad Fahner zusammen 1935 eine Ausstellung gemacht, These, Antithese, Synthese. Was hat man da gesehen? Das klingt ja sehr abstrakt.
Es ist nicht abstrakt. Ich bin in dieser Zeit weitgehend in Paris gelebt. Der Dr. Hilber, wo der Direktor war vom Kunstmuseum in Luzern, hat mich beauftragt, in Paris nach meiner Haltung eine Auswahl zu treffen für eine Ausstellung von moderner Kunst. Das ist ja so, Picasso, Braque, Chagall, alle die Leute sind dabei gewesen, Mondrian und so weiter. Denn ich wollte die Ausstellung so aufbauen, dass einerseits in These die herkünftige Malerei weitgehend noch sichtbar war, dann in einer Antithese alle die Begriffe, Abstraktion und so weiter, die aufbauend neu, also Kubisten, eine neue Auffassung postuliert haben. Und als Synthese habe ich natürlich Kandinsky, ich habe ihn mehrmals besucht, und auch der Giacometti. Ich habe als Erste habe ich die Gipsdinge von Giacometti, das erste Mal, dass sie ausgestellt war. Aber ich habe auch natürlich gewisse persönliche Ideen einbeziehen und hatte im grossen Saal, im obersten Saal, wo man hatte, in dem Museum, einen Versuch mit dem Kandinsky und meiner Arbeit, eine Art, die so soi-disant Synthese schon zu postulieren.
Kann man sagen, in eurer Malerei sind die drei Elemente jetzt vereinigt, These, also das Alte, in Anführungszeichen, Antithese, das Neue und die Synthese von diesen beiden. Die Elemente kann man eigentlich sehen, gleichzeitig in euren Werk, vielmal.
Ich bin froh, wenn Sie das sagen, denn für mich muss doch das Gegebene mit dem Neuen immer zu neuen Aufbauen führen, zu einer Gegenwärtigkeit. Denn die Gegenwart ist ein Fluidum und muss alle Tage errungen werden. Und wenn ein Mensch nicht erfüllt ist von dem Fluidum der Verwandlung, von dem, was er in sich hat, mit all dem, was kommt, was an ihn ankommt, was die Umgebung ihm befiehlt, denn die Umgebung, die geht kaputt, wenn man so sich verhält, wie man das so lange jetzt gemacht hat. Denn irgendwie meine Umweltplakate, die ich gemacht habe vor 50 Jahren, 60 Jahren, haben heute genau die gleiche Zielrichtung und haben auch die genau gleiche Notwendigkeit des Bewusstwerdens.
Die sind einer von den ersten, in Anführungszeichen, Grünen gewesen, kann man sagen. Die haben auch ganz andere Sachen vorausgesehen. Zum Beispiel haben die vorausgesehen, dass die Uhrenindustrie wird in eine grosse Krise kommen durch die Möglichkeit von der Quarztechnologie. Woher habt ihr das alles gewusst?
Ich würde behaupten, dass jeder Mensch, der Augen offen hat und die Ohren spitzt, in der Lage müsste sein, all das zu empfinden. Denn wir haben ja eine enorme Technologie, die über die ganze Welt das Wissen verbreitet. Ich habe ja seinerzeit, als die Weltausstellung war in Brüssel, habe ich von der Eidgenossenschaft und von der Uhrenindustrie den Auftrag gehabt, Wandbilder zu machen, worin die Uhrenindustrie sozusagen analysiert dargestellt war. Ich habe monatelang die Welt der Uhrenindustrie studiert. Das wird ja ihnen nicht angerührt. Angerührt werden diese Probleme, wenn sie das eine oder andere Problem tatsächlich in die Hände nehmen. Und ich will Ihnen jetzt gerade das Beispiel sagen. Ich habe für die Landi 39 habe ich ein Wandbild geschaffen. Und das Wandbild konnte ich nicht können vom Wissen, wo die Schweiz uns indoktriniert hat. Nämlich die Schweiz und die Eidgenossenschaft hat bestanden aus den Kriegen, allen Kriegen, die wir gewonnen haben. Das ist nicht die Grundlage für das Wandbild, sondern die Grundlage für das Wandbild habe ich mir erschaffen, dass ich das erste Mal die Schweizer Geschichte versucht habe, zu ergründen in allen Dimensionen und die Dimensionen anwenden an die momentane Haltung der Drohung vom Nazismus an der Grenze.
Der grosse Künstler Hans Erni, mittlerweile ist er 101,5-jährig. Das ist ein Interview mit dem Menschen und Horizonte, das wir anlässlich auf seinem 100. Geburtstag mit ihm geführt haben.
Si je t'aime, je saurais dire tant de ces choses, tant de ces mots qu'elle ne dit pas, de sa voix douce à en frémir. Si j'étais elle, je ne voudrais pas de tous ces songes, de tous ces drôles de mensonges. Elle s'invente pour s'enfuir, mais il n'y a qu'elle qui sait se taire ainsi, et elle se cache dans ses silences comme une toute petite fille. Mais il n'y a qu'elle moi, tout contre moi. Si j'étais elle, je laisserais que tout se glisse, que tout se passe, et très en douce, c'est qu'elle est douce, croyez-moi. Si j'étais elle, bien, juste pour voir, juste pour rien, juste comme ça. Comment ça serait cet amour-là?
DJTL, das ist Julia Claire auf der Seite. Sie hören die Menschen und Horizonte heute mit dem Künstler Hans Erni. 101,5 Jahre ist er alt mittlerweile. Er arbeitet nach wie vor und vor einem Jahr hat er auch wieder einen grossen und grossartigen Auftrag gekriegt. Die Bemalung von der 3 Meter hohen und einige 100 Meter langen Mauer um das Gelände der Vereinten Nationen zu Genf. Nach dem Auftrag, der ihn vor genau 70 Jahren berühmt gemacht hat, am grossen Wandbild für die Landesausstellung von 1939, die heute im Landesmuseum hängt, ist der von den Vereinten Nationen eine Steigerung der Aufgabe in eine neue Dimension.
Ich mache das natürlich mit grosser Freude, weil ich sage, vom Landebild, wo Aufgaben gehen, wo national, aber eidgenössisch, wuchtig haben müssen sichtbar gemacht werden. Und heute ist es globale, die weltumspannende Idee, wo müssen entwickelt werden und müssen verbreitet werden. Die sind noch nicht da. Aber jeder Mensch kann von dem leben, kann das in sich aufnehmen und kann versuchen, evolutionär in diese Fragen, in all diese Fragen, die damals vom Bush beantwortet worden sind und jetzt vom Obama beantwortet werden, ganz anders. All das sind die Fakten, die sie zum heutigen Menschen machen. Und das zu spüren, das ist das, was ich wette, es wäre sichtbar in meiner Arbeit.
Also eine Art geistiger Humus.
Ja, das kann man sagen. Ich würde aber eher sagen, ein humaner, ein menschenwürdiger Humus.
Ihr habt ganz Haufen Sachen gemacht, die unser Auftrag war. Ihr habt Wandbilder gemacht, ja ganz Haufen andere noch als das, was ihr vorhin geredet habt von der Landesausstellung. Ihr habt Bücher illustriert, ihr habt Briefmarken entworfen und ihr habt einmal auch eine Serie Banknoten gemacht, 1944 für unsere Schweiz. Das ist dann plötzlich, der Auftrag ist storniert worden, würde man sagen. Warum?
Weil der Herr Bundesrat Philipp Etter im Nationalrat versaut hat, der Kommunist Erni bekommt keine Aufgaben mehr. Und am nächsten Tag hatte ich den Brief da, die Arbeit, die ich innerhalb von Jahren gemacht habe, ist fertig.
Ihr habt nicht Sachen dargestellt auf diesen Banknoten, die diesen Widerstand ausgelöst
haben? Im Gegenteil, ich habe etwas aufgebaut von 2 Franken, 5 Franken, 50 Franken, 100 bis 500 und 1000. Eine Stufung in den Abbildungen, die von der Urgegebenheit von unserem Land sich zur Landwirtschaft entwickelt, aus der Landwirtschaft langsam zur Industrie, zur Elektronik und so weiter und als höchstes die Landsgemeinde. Und die Landsgemeinde, die ich als höchstes angeschaut habe, war auch nicht genehm gewesen, sondern sie haben die Elektrizität, die ja auch ein wichtiger Bestandteil ist, dass die geschaffen worden ist, technologisch. Aber das ist nicht das Höchste. Das ist nur ein Mittel. Hingegen die Landsgemeinde ist das Grossartigste, wo wir haben oder kann haben. Jetzt ist sie fast abgeschafft überall. Und so können Sie sich vorstellen, ich habe vor mir immer gesehen, Ferdinand Hodler, der den Meer geschaffen hat. Und ich habe einen gewissen Stolz in mir gefühlt, der Verlängerer der Philosophie von Hodler irgend können sie in unserem Land. Und das ist das gewesen, was mir menschlich natürlich schon viel ausgemacht hat, dass die ganze Arbeit von mehreren Jahren in Null aufgeht.
Ihr habt lange Jahre eigentlich müssen um den durchgehen, was die öffentliche Anerkennung betrifft. Und dann habt ihr aber auch Perioden erlebt eben von grosser Anerkennung und von Erfolg. Was ist für das Schaffen wichtiger? Oder hat das eigentlich gar keine grosse Rolle gespielt für das Schaffen selber?
Doch, ich glaube schon. Denn ich spüre heute, dass wir die Aufgabe für Genf und die Vereinten Nationen, das ist für mich wie eine Erfüllung, dass jemand von mir möchte das bildlich dargestellt haben. Das, was unser ganzes Leben eigentlich ausmacht und sollte in den Vereinten Nationen kumuliert zur Erfüllung geführt werden.
Aber eben, noch einmal die Frage, dass um den Dürren müssen, dass boykottiert werden, hat euch das gelähmt in der Arbeit oder vielleicht sogar eher angespornt?
Ich glaube halt, das ist weitgehend beides. Denn ich sehe jetzt, dass der Erfolg, der sich ergeben hat, durch allerlei, ich habe ja verschiedene Wandbilder gemacht, auch in der Zeit und so weiter, und habe jetzt so eine Aufgabe bekommen, nicht von Luzern, sondern von einem anderen Ort. Sie spüren doch daraus, einerseits ist auch heute noch ein Druck, der gemacht hat, dass ich nie in den letzten Jahren eine Ausstellung in einem offiziellen Kunsthaus gehabt habe. Ich habe nur im Kanada können ausstellen und in kleine Galerien und so weiter. Das hat mich aber nicht kaputt gemacht, hat mich nicht geärgert, sondern wenn sie erfüllt sind von einem Ziel, so kann das ja nur helfen, das Ziel sichtbarer zu machen. Es ist immer, alle Sachen haben eine Doppelwirkung. Einerseits negativ, andererseits positiv. Aber in einem oder in mir steckt vielleicht eben etwas, das macht, dass sie eben nicht das Negative, sondern an dem Evolutionären in allem arbeitet.
Und die Angst, dass etwas nicht gelingt, dass es eine Überforderung ist, kennt ihr die?
Ich habe genau so viel Gelungenes wie nicht Gelungenes in meinem Atelier. Und wenn Sie eine grössere Aufgabe haben, so kommt zuallererst das Schwanken zwischen der Sicherheit, dass Sie etwas können und dass Sie nichts können. Denn heute ist mir genau gleich wie vor 50 Jahren die Idee, kann etwas oder kann ich nichts. Und jedes Mal, wenn eine neue Aufgabe an sie herankommt, haben sie das erste Gefühl, bis sie langsam erarbeitet haben, dass vielleicht die paar Striche schon irgendetwas sichtbar wird, fühlbar wird, wo könnte sich entwickeln im Laufe der Zeit, dann kommt der eigentliche Schub, damit sie müssen das machen. Sie können gar nicht aufhören.
Jetzt das Müssen kann von innen kommen, dass ihr einfach selber das Gefühl habt, das will ich jetzt machen. Oder es kann eben von außen kommen, die Anregung, etwas auszuführen. Sehr viel ist von außen gekommen bei euch. Habt ihr manchmal das Gefühl gehabt, ich wäre froh, ich müsste weniger Aufträge erfüllen und könnte mehr das machen, was aus meinem Inneren rauskommt?
Nein, ich bin einer, der sehr gerne eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber das, was ich für mich arbeite, und die Aufgaben, die ich übernehme, haben ja auf eine Art eine Parallele. Aber ich habe eine ganze Unzahl von Leute, die möchten porträtiert werden, die ich aber nicht machen kann. Ich könnte schon Geld verdienen mit Porträts, wo Leute kommen und sagen, würden sie meine Kinder porträtieren, oder weiss der Teufel was. Ich kann auch Kinder nur porträtieren, wenn ein Kind mir etwas sagt. Denn ein Kind hat schon in sich den Ausdruck von dem, was es wird.
To do is heaven.
Das ist «Menschen und Horizonte» auf DRS 1. Hans Erne steht heute im Zentrum von «Menschen und Horizonte», ein Interview, das wir anlässlich von seinem 100. Geburtstag mit ihm geführt haben. Auch wichtige von der vielfältigen Tätigkeit in der gut 100 Jahre Lebensjahr vom Künstler Hans Erne ist das Illustrieren von Büchern. Es gibt einen wunderschönen Katalog mit dem Titel Hans Erne, L'imagier humaniste et ses livres. In dem Katalog ist auch ein Buch vorgestellt, wo der Hans Erne zusammen mit einem Mann gemacht hat, wo für ihn im gewissen Sinn noch wichtiger geworden ist als sein erster philosophischer Lehrer Konrad Farner, der britische Philosoph Bertrand Russell. Der Russell war einer der ersten, der die Folgen der Atomspaltung weitsichtig erfasst hat. Und der Russell hat der Erne in seiner ständigen Suche nach einem Weg zu einem menschenwürdigen Leben bestärkt. Im Gespräch mit Hans-Peter Gschwend hat Hans Erne erzählt, wie er den Philosoph kennengelernt hat.
Ich habe halt in London eine Enzyklopädie die Aufgabe gehabt, die ganze Enzyklopädie zu illustrieren, zu wählen, was kommt in dieser Enzyklopädie bildlich vor. Das ist für mich wie eine neue Universität gewesen, denn ich konnte mit all den Leuten, die daran gearbeitet haben, und das ist die Pride der englischen Wissenschaftler gewesen, nach dem Krieg gerade. Und dort rundet ist natürlich auch der Bertrand Russell gewesen. Also unter anderem eine ganze Anzahl ganz grosse Herren. Und der Bertrand Russell hat mir einfach eine innere Verwandtschaft offenbart. Und das hat verursacht, dass ich von ihm eingeladen worden bin, so sehe ich. Und dass ich die Frechheit hatte, ihn zu fordern, das Ganze, The Queen of Sheba's Nightmare, durchzuschreiben, nicht von Hand, damit ich es auch im bibliophilen Buch mittragen kann. All das kann nur vorkommen, wenn man ein Gespür hat, gegenseitig, dass die eine Gedanke sich mit der anderen vermengt und kann nicht etwas kreieren, wo gemeinsam in einem Ziel hilft, nämlich Ziel Frieden.
100 Jahre lebt ihr. Ihr habt den Anfang vom 20. Jahrhundert erlebt und jetzt der Anfang vom 21. Jahrhundert. Grosser Wandel. Zuerst einmal, was seht ihr für wirklich positive Entwicklungen in dieser Zeit?
Ich habe als Entwicklung nur auf all das hinweisen, was gemacht worden ist, um eine Entwicklung überhaupt herzustellen. Die Idee der Evolution kommt eigentlich nur aus durch die Werke, die geschaffen worden sind, wo irgendwie das Jahrhundert, wo man jetzt gelebt hat, sichtbar macht. Sichtbar hat einmal das gemacht, der Picasso, in dem Bild, das dort hängt, das Kriegsbild.
Von Guernica.
Guernica. Das noch minder Fürhalten. Quintessenz vom Jahrhundert Krieg darstellt. Und zwar so gut, dass man kein Bild könnte zeigen in der ganzen Geschichte von dem Jahrhundert, wo besser das Kriegsjahrhundert zusammenfasst und zeigt. Da drinnen ist die Kraft von einem Maler, wo ständig geschafft hat, wo immer neue Formen gesucht hat und zuletzt für eine Weltausstellung in Paris so ein Bild hergeschmissen hat. Und das Bild ist wirklich zum Symbol für das Jahrhundert sichtbar geworden.
Aber dann ist das Positive eigentlich nicht das, was passiert ist, das ist ja Katastrophe, sondern das Positive ist, dass einer die Kraft hat, das so darzustellen, so allgemeingültig.
Das ist ja das Grossartige, das Kunst, das ist nun wirklich das Weglassen von allem Überflüssigen. Und zuletzt bleibt trotzdem das Essentielle von dem Jahrhundert.
Habt ihr auch Fortschritte erlebt in diesen 100 Jahren?
Wir haben ganz gewaltige Fortschritte technologisch. Heute kann ich auf einen Knopf drücken und kann einen Freund in Amerika oder in Japan oder irgendwo in ein paar Minuten mit ihm reden. Aber das Reden bringt nicht den Frieden und hat nie den Frieden gebracht, sondern hat nur differenziert die Gewalthaftigkeit von allen Erfindungen, die dazu geführt haben, dass wir nicht auch auf den Knopf drücken und unsere Welt zertrümmern. Nun, ein Mensch, der versucht, ein Leben lang das Menschenwürdige zu gestalten, der hat doch vor sich etwas so Schönes. In dieser Welt, wo er drin lebt, wo wie ein Paradies ist, und er ist nur immer dran, das Paradies kaputt zu machen.
Rechnet ihr damit, dass letztlich das Kaputtmachen definitiv ist, oder habt ihr doch eine Hoffnung, dass die kreative Kraft des Menschen auch dazu führt, dass er die Welt letztlich bewahrt?
Ich kann weder das eine noch das andere eigentlich als Möglichkeit anschauen. Denn die Möglichkeit des Kaputtmachen, die besteht. Aber die Möglichkeit, dass all das Wissen, das wir haben, all die Perspektiven, die unsere Gegenwart offenbart, all das muss doch ein Mensch nicht zum Verderben führen, sondern zu der Verwirklichung von allen Möglichkeiten, die er ja in seinem Wissen und innerhalb von der ganzen Tradition, seit der Mensch denkt, hat er ja eine Haltung können sich aneignen. Und die Haltung, die in der gesamten Literatur zum Vorschein kommt, und zwar in einer so wunderbaren Art, bereits durch die Griechen. Und wir müssen annehmen, dass die grössten Staatsmänner wie der Herr Busch von denen überhaupt nichts weiss. Denn wüsste er etwas darüber, so würde er anders handeln. Aber wir haben das Glück, dass ein Sohn von einem Vater, der ein Sklave war, nahezu, wo, wie der Obama selber sagt, nicht gewusst hat, ob er in einem Restaurant zu essen überkommt oder ob er rausgefallen wird. All das kann noch erlebt werden. Das ist auch ein Teil von dem Wunder, wo die Evolution uns gestattet. Aber wir müssen einfach an die Wichtigkeit des Evolutionären in jedem und alle Tage, jede Stunde, selbst beim Schlaf, muss man daran denken, dass alles fließt, alles sich verändert.
Wettet ihr noch einmal jung sein, das Leben noch einmal anfangen?
Auch diese Frage ist so zwiespältig. Ich würde gerne anfangen, wenn man könnte, auf das bauen, was man aufgebaut hat. Aber wenn ich mir vorstelle, es müsste das Leben sein, das ich gelebt habe, mit den unzähligen Kriegen, die nicht aufgehört haben und die heute fortfahren. Wenn ich das vor mir sehe, so denke ich, oder könnte ich denken, hat das überhaupt einen Sinn, weiterzuleben und sich eigentlich hinzugeben, Tag und Nacht, vielleicht etwas Kleines rauszubringen, wo könnte eine Erscheinung sein im Leben. Ich muss, ich meine, solange dass ich lebe, werde ich das weiterführen, wo ich meine, es ist menschenwürdig. Wenn ich aufstehe am Morgen, weiß ich, dass ich etwas mehr mache. Ich weiß nicht genau was, denn das zeigt sich sofort, wenn ich langsam zum richtigen Bewusstsein komme. Aber die Freude, an Tisch oder vor einen Leinwand zu gehen und die zu füllen und nicht zu wissen, was rauskommt, aber doch so lange daran arbeiten, bis etwas von dieser Würde sichtbar wird.
Sie haben Menschen und Horizonte gehört auf DRS 1, ein Porträt vom Maler Hans Erni. Dieses Jahr ist er 101-jährig geworden. Das Gespräch hat Hans-Peter Gschwind mit ihm zu seinem 100. Geburtstag geführt. Sie können diese Sendung mit dem Hans Erni auch als CD bestellen, und zwar telefonisch nächste Woche, jeweils in der Zeit von morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr unter der Telefonnummer 0848 840 800. So eine CD kostet 31,90 Franken. Sie wird Ihnen innerhalb von 14 Tagen zugeschickt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.